Marcus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Interview mit Terra Atlantica.
Aus einer einst göttlichen Stadt trug uns das Zeitalter des Dampfes weithin fort, bis jenseits der Grenzen, und dort fanden wir neue Ozeane. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was redet der Görner für einen Scheiß, der ein oder andere weiß vielleicht, was ich meine. Am anderen Ende dieser Leitung ist für euch Tristan Haders. Hallo Tristan und willkommen zurück.
Moin Markus.
Geht's dir gut?
Mir geht's gut. Vielen Dank für diese äußerst poetische Einleitung.
Hat sie dir gefallen?
Ich werde eventuell davon Teile klauen. Schreibe ich mir schon mal auf. Für das nächste Album.
Soll ich dir zuschicken, dann kannst du das als Intro irgendwie benutzen.
Ja, vielleicht, genau. Falls wir ein Medley brauchen.
Ah, ein Medley, okay. Aber ich finde Medleys ganz furchtbar. Magst du Medleys?
Nein.
Nee, ich komme da nur drauf, weil ich war jetzt ganz aktuell bei Halloween, an Halloween.
Ja.
Und auf den letzten Tourneen haben Halloween ja immer ein sogenanntes Kais Medley gespielt, also mit den alten Sachen von Walls of Jericho und so.
Ja.
Und diesmal gab es das nicht. Da haben sie wirklich zwei Kai Hansen-Nummern einfach so gespielt. Hast du Halloween auch gesehen, dann an Allerheiligen?
Ich muss gestehen, leider nichts. Aber es war gut, habe ich gehört.
Ja, aber auf jeden Fall die beiden, also nicht beide Tage, ich war ja nur einen Tag in Bochum im Ruhrkongress dann, aber das war schon sehr amtlich, kann ich nur sagen, und hat sehr viel Spaß gemacht. Und 2,5 Stunden Live-Musik ist jetzt ja auch nicht so der Regelfall, ne, wenn Bands auf Tour gehen, die seit 40 Jahren unterwegs sind. Also heutzutage spielen ja manche Bands gerade mal 70 Minuten und nennen das dann opulente Headliner-Show oder so. Na egal, darum soll es ja gar nicht gehen. Es soll ja um was ganz anderes gehen.
Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal ein Konzert gesehen habe, was länger ging als 1:20 oder so.
Ja, Maiden dieses Jahr haben auch 2 Stunden voll gemacht. Aber gut, die sind ja noch länger unterwegs. Ne? Also, aber ja, ich habe auch das Gefühl, von der Tendenz werden Konzerte immer eher so langsam, aber sicher kürzer. Ne? Also so 80 Minuten, habe ich so gemerkt, scheint irgendwie das neue Normal zu sein für viele Bands.
Ich habe auch das Gefühl, früher war das alles länger.
Ja, früher war auch mehr Lametta, aber wie gesagt, darum soll es ja gar nicht gehen. Anfang des Jahres haben wir schon einen kurzen Schwatz gehalten. Da hattest du mit Forsaken Hill dein neues, ja, Death-Metal oder Death-Black-Metal-Album am Start. Und da hattest du schon angekündigt, bald gibt's was Neues von Terra Atlantica. Und jetzt ist es soweit. Ende September ist das Album erschienen und es hört auf den Titel Oceans. Und schon im Interview damals hast du gesagt, dass sich der Sound ein wenig gewandelt haben wird im Gegensatz zum Album davor. Das war ja Beyond the Borders und nach deiner eigenen Aussage ist Beyond the Borders ja mehr ein Musical gewesen.
Ja.
Und jetzt Oceans ist ja eher ein klassisches Power-Metal-Album, würde ich sagen, wo man sehr schnell so Assoziationen zu Edguy oder frühen Avantasia-Werken haben kann. Und ich hätte gesagt, mich hat es sehr an dein erstes Solo-Werk, also das Twilight Theater von der ganzen Machart erinnert. Wo kam denn diese Entscheidung her? Weil es war ja angekündigt, also müsst ihr euch ja irgendwie dazu entschieden haben. Weil es gibt ja auch manchmal Sachverhalte, wenn du eine Band fragst, warum ist denn euer neues Album so hart geworden, dass Leute sagen, ja, eigentlich war das nicht geplant, das hat sich einfach so ergeben. Aber im Falle von Oceans scheint das ja eine ganz bewusste Entscheidung gewesen zu sein. Also, wo kam die her?
Tja, also beim letzten Album bei Beyond the Borders war es ja halt so, dass es schon alles sehr zusammenhing, die ganzen Songs. Und ich hatte das Gefühl, wenn man die Songs so einzeln rausnimmt aus dem Album, dann wirken die nicht so gut. Also eigentlich muss man das Album halt immer komplett am Stück hören. Und das wollte ich halt diesmal gerne anders machen, weil wir wollten halt mehr den Fokus drauflegen, dass die Songs live gut funktionieren, dass die halt auch, ja, jetzt sag ich mal, einfacher zu spielen sind für uns, weil die Songs vom letzten Album oder eigentlich von allen Alben bisher von uns, von Terra Atlantica, waren ja schon relativ komplex. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir machen mal das Experiment, machen mal was ein bisschen Einfacheres, dass wir halt uns mehr live auf die Show konzentrieren können. Weil da hatten wir immer das Gefühl, dass das halt dem Publikum am meisten Spaß macht, wenn wir live spielen. Und wir mögen natürlich, also ich vor allem, und ich glaube, ich spreche da auch für den Rest der Band, mögen auch kompliziertere Songs, die halt ein bisschen anspruchsvoller sind. Aber ja, da haben wir jetzt ja schon einige von. Und deswegen hatte ich das Bedürfnis nach mal ein bisschen was, was ein bisschen mehr nach vorne geht. Also quasi ein Album, das nur aus Hits besteht.
Große Worte, Herr Harders, nur aus Hits, ja, okay.
Das war die Ambition.
Nein, ist ja völlig in Ordnung.
Man muss klein anfangen.
Ist auf jeden Fall über weite Strecken gut gelungen. Also,
streckenweise
ich
hab okay.
Das Album ja als Promo. Nee, ist schon insgesamt sehr gut, muss ich sagen. Ich hatte das ja vorab als Promo, um für Bleeding for Metal ein Review zu schreiben. Und ich habe das Album, glaube ich, an dem Tag, als ich es bekommen habe, 5-mal hintereinander gehört und konnte, glaube ich, schon beim 2. Mal hören, den Großteil der Refrains mitsingen. Also Hits zu schreiben hat auf jeden Fall schon mal sehr gut funktioniert, kann ich nur sagen.
Ja, perfekt.
Und ich glaube, ja, das freut dich wahrscheinlich. Ich glaube, ihr habt aber ein paar Leute so ein bisschen irritiert, weil ihr 3 Singles vorab ausgekoppelt habt. Und also Land of Submarines war ja die erste Single. Die hat ja so einen, hätte ich gesagt, gewissen Pop-Appeal. Und dann habt ihr mit Caribbean Shores so, ja, wie soll man das sagen, etwas für euch vielleicht nicht absolut Ungewöhnliches, aber doch schon ein bisschen Gewagtes gemacht mit diesem wirklich karibischen Flair. Wo kommt denn eine Idee für einen solchen Song überhaupt her? Also, dass man sagt, hey, wir machen jetzt hier so ein bisschen Trommeln noch rein und keine Ahnung was. Also, liegt man am Strand und denkt sich, ich mache jetzt so Langnese-Eis-Werbung, oder?
Naja, also die Idee, beziehungsweise, ja, was heißt die Idee? Ich hatte eigentlich schon von Anfang an, seit der Gründung der Band, eher so ein bisschen, hatte ich eigentlich im Kopf eher so den Vibe, dass man halt auch so ein bisschen so gutes Wetter Musik macht. Weißt du? Weil zum Beispiel die Fotos, unsere ersten Bandfotos, die wir gemacht haben, waren halt auch am Strand, aber bei Sonnenschein. Die wurden dann nachträglich bearbeitet, dass es aussieht, als wäre das schlechtes Wetter, aber das war eigentlich gar nicht der Plan von mir. Und auch der Song Atlantica, der erste Song, der hatte eigentlich auch eine, also noch, er ist ja schon ein fröhlicher Song, aber eigentlich war der noch fröhlicher. Also am Anfang, als wir uns gegründet haben, hatten wir noch gar kein Orchester. Und da war da halt nur so ein bisschen Keyboard, da war auch so ein bisschen so Orgel, also schon auch so eine Reggae-Orgel dabei. und das hat sich halt im Nachhinein so entwickelt, als wir dann halt das Orchester von Alex Hunziker bekommen hatten, dass dann auch diese epischen Chöre da so drin waren. Das hatte ich eigentlich gar nicht so beabsichtigt von Anfang. Also wir fanden es dann natürlich geil und haben es so übernommen. Ja, aber irgendwie hat sich das so entwickelt, dass wir, was man auch an den Albumcovern sieht, dass wir eigentlich alle eher so eine düstere Stimmung transportieren. Was, wie ich finde, zum Teil ja gar nicht zu der Musik passt, weil die Musik ja teilweise schon sehr fröhlich und erhellend ist, sage ich mal. Ja, und deswegen dachte ich mir, okay, jetzt wird es langsam mal Zeit, dass wir halt so einen richtigen Strand-Sommersong machen. So mal als Kontrast zu diesem, zum ganzen düsteren Kram. Weil es ist ja nicht immer nur schlechtes Wetter.
Ja gut, wenn man in Hamburg wohnt, vielleicht nicht. Wenn du Leute in London fragst, würden die das, glaube ich, anders sehen. Ne?
Naja, in Hamburg, das ist ja ein schlechtes Beispiel. Das ist eigentlich auch immer schlechtes Wetter.
Ist das so? Also wenn ich in Hamburg war, war es meistens, na, in Ordnung klingt jetzt auch komisch, ne? Aber jetzt völlig verregnet habe ich es, glaube ich, in Hamburg noch nie erlebt.
Das ist
aber
ungewöhnlich.
Ich bin jetzt auch nicht so oft da gewesen, dass das repräsentativ wäre. Ich bringe den Sonnenschein mit, ne? Kann man ja auch so sehen.
Kann man so sehen, ja.
Den Sonnenschein mitbringen. Ja, jetzt kann ich mich an Folgendes erinnern. Und zwar hat mein guter Kumpel Mike euer Video kommentiert mit, erinnert mich irgendwie an die Langnese-Werbung, worauf du meintest, ja, das Lied Like Ice in the Sunshine ist von meinem Vater.
Das ist richtig.
Jetzt habe ich gedacht, das wäre ein Scherz von dir. Ich habe es aber wirklich mal recherchiert und es scheint der Realität zu entsprechen.
Ja, ich habe nicht gelogen.
Erzähl doch mal was dazu.
ja, also mein Vater war Komponist und hat hauptsächlich Werbejingles komponiert. Und ja, das ist, glaube ich, der bekannteste Song von ihm. Der Song aus der Langnese-Werbung, Like Ice in the Sunshine.
Und meinst du, du hast von deinem Vater dann auch dieses Talent irgendwie mitgegeben bekommen? Oder hast du dir das mühsam drauf geschaufelt?
Das liegt in der Familie. Ich weiß nicht, ob das vererblich ist, aber ich komme aus einer Musikerfamilie sowieso. Also meine Mutter ist Opernchorsängerin zum Beispiel auch. Mhm. Und ja, also meine Eltern, beide Musiker, hauptberuflich. Und ich würde sagen, es hat ein bisschen abgefärbt. Aber erst relativ spät bei mir. Also ich habe erst mit...
Ach echt? Wieso?
Ich habe mit 15 erst angefangen, Gitarre zu spielen. Und vorher haben meine Eltern mich natürlich immer dazu gezwungen, irgendwie ein bisschen Klavier zu lernen. Aber es ist irgendwie, ja, ich konnte mich nicht dafür begeistern. Und dann erst, als sie es aufgegeben haben, okay, dann habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren.
Also die typische pubertäre Phase, ja? Ich mache genau das Gegenteil von dem, was meine Eltern sagen.
Ja, genau.
Bevor wir hier zu viel ins Abschwafeln kommen, kommen wir mal zurück zum neuen Album. Ihr habt nicht nur euren Sound ein wenig entschlackt, würde ich es mal nennen, sondern ihr habt auch ein neues Label. Eure letzten beiden Alben sind ja bei Pride and Joy Music erschienen und mit Oceans seid ihr bei Scarlet Records aus, wenn ich mich nicht völlig irre, Italien.
Ja, das ist richtig.
Wie ist es denn dazu gekommen und was erhofft ihr euch jetzt davon?
Ja, also wir haben den Kontakt zu Scarlet Records schon länger gehabt. Die sind tatsächlich auf uns zugekommen, schon vor 1-2 Jahren, glaube ich. Also nachdem das letzte Album draußen war. Und haben da schon ihr Interesse bekundet. Und wir hatten auf jeden Fall geplant, jetzt mit dem neuen Album halt ein bisschen größer zu werden, ein bisschen mehr Reichweite zu erlangen, was halt so die Bekanntheit angeht. Und dann haben wir uns halt mehrere Labels angeguckt, was diese machen, welche Bands da so sind und zum Beispiel halt auch, ja, wie es auf deren Social-Media-Kanälen so läuft, wie viel Reichweite die so haben. Und da war jetzt dann halt im Vergleich bei Scarlet Records sah es sehr gut aus, fanden wir. Und wir haben halt auch mit mehreren Bands geredet, die bei dem Label auch sind, weil also ein paar befreundete Bands von uns sind auch da, zum Beispiel Vionity, die ja jetzt auch beim Port of Power gespielt haben. Mhm. Und ja, die waren alle sehr begeistert und haben uns dazu geraten, das zu machen. Dann haben wir aber trotzdem noch ein bisschen hin und her überlegt, weil wir anfänglich noch nicht so ganz zufrieden waren mit den Konditionen. Aber wir haben uns dann dieses Jahr auf dem Epic Fest mit den beiden Labelbossen von Scarlet Records getroffen persönlich und haben mit denen noch einen etwas besseren Deal ausgehandelt. Und ja, jetzt sind wir sehr zufrieden, dass diese Zusammenarbeit zustande gekommen ist. Und man hat es ja auch an den Zahlen des ersten Videos von Land of Submarines direkt schon gesehen, dass es die Reichweite sich um einiges gesteigert hat. Also wenn man jetzt mal vergleicht, zum Beispiel die Aufrufzahlen von dem Video, die sind halt über 400.000. Unser letztes Video hier von Scarlet Banners, das hat mittlerweile, also jetzt nach 3 Jahren, bisschen über 30.000 nur. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer.
Habt ihr denn keine Sorge in Anführungsstrichen? Weil es ist jetzt nicht meine Denke, aber ich kenne Leute, wenn die hören Scarlet Records, dann rennen die schreiend weg, weil Scarlet Records bedient ja in vielen Belangen das Klischee des Happy Metal. Und da gibt es natürlich Leute, die da kategorisch was dagegen haben. Ich meine, für euch ist es natürlich nüchtern betrachtet der ideale Hafen, weil ihr passt in diesen Rooster von dem Label hervorragend rein. Aber weißt du, was ich meine? Habt ihr euch da jemals Gedanken oder Sorgen drüber gemacht, dass jemand vielleicht denkt, boah, nee, Scarlet geht gar nicht?
Okay, das höre ich jetzt zum ersten Mal, dass sie hauptsächlich Happy Metal bedienen. Also was ich halt weiß, ist, dass sie sehr viel so Female-Fronted Symphonic Metal haben.
Das auch, ja.
Also, ja gut, wir sind halt Symphonic, aber jetzt nicht Female-Fronted, aber das macht ja nichts. Wir haben uns halt angeguckt, was passt am besten. Bei Pride and Joy vorher war halt relativ wenig Power Metal oder Metal allgemein.
Das stimmt.
Die haben das auch zurückgeschraubt in den letzten Jahren. Haben sie auch selber gesagt, dass sie weniger Metal machen wollten. Und da dachten wir uns halt, ja, ist das jetzt so gut? Also besser wäre es ja eigentlich, wenn man ein Label hat, wo auch andere Bands sind, die denselben Musikstil haben, dass man vielleicht mal auch zusammen auf Tour gehen kann. Was wir jetzt ja auch machen nächstes Jahr.
Ja, ich erinnere mich.
Ja, aber nee, also diese, Dass es da nur Happy Metal gibt, das ist mir neu. Aber selbst wenn, ich meine, das passt ja zu uns.
Das liegt natürlich sehr stark im Auge des Betrachters. Ne? Also es gibt ja Leute, für die ist es schon Happy Metal, wenn du nicht, weiß ich nicht, brüllst oder wenn du einen normalen Viervierteltakt spielst, ne, und vielleicht eine nicht unbedingt molllastige Melodie im Gepäck hast, dann ist das ja schon Happy Metal. Also von daher.
Ja gut, dann sind wir das also, definitiv.
Also ich finde das auch gar nicht schlimm, aber es gibt halt wirklich Leute, die bei Scarlet Records direkt so die Nase rümpfen und sagen, ah, das ist doch kein Metal. Aber es ist genauso Quatsch wie, was weiß ich was, wenn Leute erzählen, Sabaton sind kein Metal oder weiß ich nicht was. Naja, was soll's. Oceans heißt das neue Album und eure bisherigen Alben waren Konzeptalben. Habt ihr das auch hier wieder fortgeführt?
Ja, also es ist zwar diesmal nicht so, dass die Songs alle so hundertprozentig zusammenhängen. Also, was ich vorhin meinte, dass die Songs halt auch für sich stehen können. Aber die Story ist natürlich, wird trotzdem weitergeführt von den letzten drei Alben. Ich glaube, man kann sie tatsächlich, ich hoffe, man kann sie jetzt schon auf der Webseite lesen. Sollte man eigentlich. Wenn nicht, muss ich nochmal mit Nico reden morgen. Aber ja, die Story kann man gerne nachlesen auf unserer Webseite. Auf terra-atlantica.de.
Wunderbar. Magst du es trotzdem einmal für all die Leute kurz zusammenfassen, die keine Lust haben, es zu lesen und es lieber hören möchten?
Oh oh.
So ganz grob.
Ja. Okay, jetzt muss ich kurz nachdenken. Also die Story von Beyond the Borders hat ja eigentlich nicht wirklich geendet. Die hatte ja eigentlich eher ein offenes Ende. Also es ging ja um diese Gruppe von, Rebellen, sag ich mal, die ja diese Reise angetreten haben nach Atlantica. Und den Weg haben sie dann am Ende gefunden. Und es hört ja damit auf, dass sie dann halt dahin fahren. Aber man weiß nicht mehr, was danach passiert. Und die Story von Oceans spielt jetzt wieder ein paar Jahre später. Sind wieder ein paar Jahre vergangen. Und die Atlantiden haben sich jetzt dazu entschlossen, sich doch wieder der Welt zu öffnen und wieder die Meere zu bereisen, was sie ja jahrelang nicht gemacht haben. Und es werden neue Welten entdeckt, die in Anführungszeichen neue Welt, wie sie ja auch bei uns heißt, und zwar der amerikanische Kontinent, der in unserer Geschichte bis dahin noch nicht entdeckt wurde. Und dann entsteht ein Rennen um dieses neu entdeckte Land, da sich das diese Nachricht rumspricht in der ganzen Welt. Und da gibt es dann natürlich ein Rennen um diese neu eroberten Gebiete, die zu erobern. Das führt dann natürlich zu Stress, sagen wir mal.
Zu Stress? Ach so, okay.
Ja. Und dann gibt es wieder Ärger.
Und am Ende steht eine epische Schlacht wahrscheinlich, wie immer.
Am Ende gibt es eine epische Schlacht zwischen Gut und Böse natürlich.
So muss das sein. Vielleicht kannst du mir jetzt noch folgende Frage beantworten. Auf dem Cover von Oceans, wer oder was ist das? Ich habe mit Mike darüber sinniert, ob das Poseidon ist.
Das ist natürlich Poseidon.
Aber da meinte Mike, der hat doch keine Tentakel.
Das ist Auslegungssache.
Die Antwort gefällt mir, weil dann habe ich recht.
Ja, also Poseidon war eigentlich ja von Anfang an so ein bisschen unser Maskottchen. Auf dem ersten Album hatten wir ja Poseidons Wrath und wir wollten gerne mehr mit Poseidon machen. Was wir vor allem gerne machen würden, ist ein T-Shirt mit Poseidon. Und das war tatsächlich auch so ein bisschen die Basis für diesen Song. Achso, ich habe noch gar nicht gesagt, um welchen Song es geht. Also der Song, um den es geht, ist natürlich Through the Water and the Waves. Das ist quasi Poseidon's Wrath Teil 2. Inoffiziell. Weil uns aufgefallen ist, wir reden immer so viel über Poseidon, aber wir haben überhaupt gar nicht so viele Songs über Poseidon. Also wurde es mal Zeit. Und es ist jetzt auch Zeit für ein neues T-Shirt. Mit einem zeitlosen Design.
Und es war auch Zeit für einen musikalischen Gast bei diesem Song.
Richtig.
Wer ist denn da zu Gast? Ich meine, ich weiß es aber. Der Pete, genau, der Pete Silk, der Iron Pete.
Pete Silk von Iron Savior.
Spricht er das selbst so?
Nee, es ist auch Hamburger, da würde er das niemals so sagen.
Und wie ist diese Zusammenarbeit zustande gekommen? Also kennt ihr euch einfach durch den Umstand, dass ihr in Hamburg im weitesten Sinne wohnt und oder arbeitet oder ganz anders?
Ich kenne ihn leider nicht persönlich. Allerdings kennt David ihn. Also unser Gitarrist David, er war ja früher bei Storm Warrior und auch bei Paragon. Und aus dieser Zeit kennen die sich noch persönlich wohl. Hatten die einige Male Kontakt. Und deswegen hatte er auch seine Telefonnummer tatsächlich und hat ihn dann einfach kontaktiert und gefragt, ob er da Bock drauf hätte. Ja, und das hatte er. Und das Resultat lässt sich hören. Es ist genau das, was wir wollten. Wir wollten halt für den Song eine ein bisschen rauere Stimme, die aber trotzdem Power Metal ist. Weil, also viele Power Metal Sänger, die singen halt super hoch und aber auch weich. Und ich wollte, es gibt halt, also jedenfalls in den Bands, die ich so höre, gibt es nicht so viele, die so eine raue Stimme haben. Und ja, das wollten wir halt für den Song, damit es ein bisschen brutaler wird.
Das ist auf jeden Fall geglückt, das Experiment.
Definitiv.
Kann ich nur sagen. Ich hatte vorhin schon ja mal eigentlich zu was ganz anderem angesetzt, nämlich euch zu unterstellen, dass ihr vielleicht so eure langjährigen Fans so ein bisschen aufs Glatteis geführt habt oder ein bisschen verarscht habt mit euren Singles. Denn ja, Land of Submarines, hatten wir ja schon gesagt, ist ein sehr poppig anmutender Song, also finde ich zumindest. Und dann mit Caribbean Shores habt ihr dann ja auch dieses, haben wir schon erwähnt, Like Ice in the Sunshine-mäßige gehabt. Und dann mit Hoist the Sails wurde es ja sehr folkig, wie ich finde, für eure Verhältnisse.
Ja.
Das sind zwar alles Elemente, die es auf euren Alben sicherlich schon mal gab, aber ich finde schon, die Singles sind für die Gesamtheit des Albums nicht unbedingt repräsentativ, weil so in der zweiten Hälfte, hätte ich gesagt, sind dann eher so die klassischen Terra Atlantica-Songs versteckt und als Singles habt ihr vielleicht so ein paar Experimente gewagt. Würdest du mir zustimmen oder denkst du, redet deren Quatsch?
Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Mir ist auch im Nachhinein das erst so richtig klar geworden, dass eigentlich hätte bei den Singles auch noch gerne ein schneller Song dabei sein dürfen. So im Nachhinein betrachtet sind das ja alles eher so Mid-Tempo-Songs. Und das ist ja eigentlich das, was man eigentlich nicht so gerne hört heutzutage, wenn Bands was Neues rausbringen. Ah, schon wieder ein Mid-Tempo-Song. Ah, schon wieder ein Stampfer. Ja, also eigentlich der wichtigste Song war eigentlich Caribbean Shores. Das ist nämlich auch der Grund, warum das Album jetzt zu dieser Zeit rausgekommen ist, sage ich mal. Der ursprüngliche Plan war, das Album im Sommer rauszubringen. Weil das halt so ein Sommersong ist. Und ich dachte, das passt halt gut, das im Sommer rauszubringen. Und das ist leider nicht so ganz geglückt, weil dann doch alles länger gedauert hat als gedacht. Aber wir hatten dann auch keine Lust, noch bis nächstes Jahr im Sommer zu warten. Das war uns dann wieder zu lang. Deswegen haben wir gesagt, okay, egal, September ist ja quasi noch Sommer. Und Ende des Jahres ist vielleicht auch eine Zeit, wo man sich zurücksehnt nach dem Sommer. Und deswegen passt es doch ganz gut. Deswegen die Single Caribbean Shores. Land of Submarines haben wir dann gewählt als Single, weil wir halt die Gelegenheit hatten, das Video in diesem U-Boot zu machen. Und das fanden wir halt so geil, dass wir dann halt gesagt haben, ja okay, das muss auf jeden Fall eine Single werden. Da müssen wir auf jeden Fall ein Video zu machen. Ja, und Hoist the Sail ist in der Tat sehr folkig. Die Geschichte dahinter ist, es war lange Zeit bei Spotify der mit Abstand beliebteste Song von uns, Guns N' Drums.
Ich erinnere mich, ja.
Also das Instrumental, was irgendwie dann mit doppelt so viele Aufrufe hatte wie der nächstbeliebteste Song. Und deswegen habe ich mir das ein bisschen als Mission gemacht. Ich wollte einen Song machen, der ist Guns N' Drums, der Song. Also quasi Guns N' Drums, aber als kompletter Song mit auch Gesang.
Ich habe schon verstanden. Also nicht nur eine Interlude, sondern wirklich ein richtiger Track mit allem, was dazugehört.
Richtig. Ja, und ich finde, er ist sehr mitreißend geworden. Ich finde, der ist sehr, sehr motivierend. Und deswegen war das die dritte Single.
Jetzt haben wir eben gesagt, der Song wirkt sehr folkig. Ich finde insgesamt, dass das neueste Werk von euch insgesamt einen sehr viel maritimeren Charakter atmet. Weißt du, was ich meine? Also es ist gerade so, ja, was wie die Ballade Where My Brothers, ja, Await, klingt jetzt ja vielleicht ein bisschen überspitzt, als würde es ein Shanty-Chor singen, so ungefähr. Ist das auch?
Das ist aber das ist durchaus beabsichtigt.
Dann bin ich ja beruhigt, dass ich nicht irgendwie Wahrnehmungsstörungen habe. Aber
nee, ist alles gewollt.
War das dann auch, weil die Idee war, dass die Songs kompakter sein sollten? Oder hat das auch irgendwas mit dem Gesamtkonzept irgendwie zu tun, mit Oceans und allem, was dazugehört?
Ja, also natürlich soll alles, das war tatsächlich auch ein Grundgedanke, dass es alles ein bisschen maritimer noch klingen sollte, damit sich das ganze Konzept noch ein bisschen mehr zusammenfügt. Aber warum, was das mit dem Shanty angeht, zum Beispiel der Song jetzt, ja, When My Brother Waits, ist halt auch so einer, der dafür, wo halt geplant ist, den live zu spielen. Und es gibt ja immer diesen Wechsel zwischen der Hauptstimme und dem Publikum. Und ich stelle mir das halt mega geil vor, wenn man das live dann tatsächlich so performt, dass ich den einen Teil singe und dann singt das Publikum den anderen Teil, so wie es ja auch bei Hoist the Sail gedacht ist. Und das ist ja bei mehreren Songs auf dem Album so. Bisher konnten wir es ja leider noch nicht ausprobieren. Der nächste Gig ist ja im Januar erst. Und dann haben wir wenigstens noch ein bisschen Zeit zu üben.
Das klingt nach einer sehr schönen Angelegenheit. Und du hast es eben schon gesagt, im Januar ist euer nächstes Konzert. Aber etwas später im Jahr steht noch ein bisschen mehr an. Wenn ich das so richtig auf der Pfanne habe, seid ihr dann wieder mit den Mighty, wie nennen sie sich, Dinosauriers unterwegs?
Ja.
Aber diesmal nicht mit den Grail Knights, weil ich weiß, einmal wart ihr mit den Mighty Dinosauriers von Victorious unterwegs und mit den Grail Knights. Diesmal sind es nur in Anführungsstrichen, die Mighty Dinosauriers und ihr.
Naja, es ist ja noch eine dritte Band dabei.
Ach, ist das so? Okay. Hab ich gar nicht. Wer denn?
Als dritte Band haben wir noch Eon Gods mit dabei.
Ah, okay. Ja,
eine relativ junge Band. Das ist die Band von unserem Orchesterbeauftragten, beziehungsweise ehemaligen. Ja, vom Alex Hunzinger. Der das Album jetzt auf dem neuesten Album ja nicht mehr gemacht hat, aber auf den ersten dreien. Das ist übrigens auch der Grund, warum er es dieses Mal nicht mehr gemacht hat, weil er jetzt keine Zeit mehr hat, weil er jetzt diese neue Band hat. Und er hatte ja vorher Eternitas als Band. Und das war dann irgendwie vorbei und jetzt hat er Eon Gods. Ist mehr Power Metal, ist epischer, hat dasselbe Orchester wie Terra Atlantica, kann man sich anhören.
Kann man sich anhören. Sollte man sich anhören, meinst du, ne? Sollte man sich anhören.
Auf jeden Fall. Die haben jetzt ja letztes Jahr das erste, ich glaube, das letztes Jahr das erste Album rausgebracht, oder war es schon vorletztes Jahr?
Nee, letztes Jahr. Irgendwann, Oktober, stimmt, November.
Wir haben ja noch 2025. Dann war es letztes Jahr.
Genau. Und was erwartet uns dann auf eurer Tour? Wisst ihr schon so ungefähr, wie lange euer Slot sein wird? Und klar, es wird neues Material zu hören geben. Gehe ich ja stark von aus, wenn das neue Material mit dem Hintergedanken komponiert worden ist, dass man das live spielen kann.
Also unser Slot ist eine Dreiviertelstunde lang. Das sage ich jetzt einfach hier mal so. Ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Und wir werden auf jeden Fall einiges vom neuen Album spielen. Da es ja quasi auch die Release-Tour des Albums ist, auch wenn etwas verspätet. Ja, und wir werden aber bei dem Gig im Januar auf jeden Fall noch mehr vom neuen Album spielen. Und das Ganze werden wir dann sozusagen auch als kleine Release-Show und auch so ein bisschen als Test-Show betrachten. Da wir da ja einen Headliner-Slot haben, haben wir sehr viel Zeit, ein bisschen auszuprobieren. Und wir werden auf jeden Fall ein paar neue Songs ausprobieren. Und dann werden wir entscheiden danach, welche auf der Tour gespielt werden. Und es hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, wie sehr welche Songs gehört werden. Ich kann das ja alles beobachten über die Streamingdienste, wie so die Zahlen sind. Und ja, das, was die Leute hören, das kommt am Ende in die Setlist.
Das heißt, wenn ich jetzt unbedingt einen Song von euch hören möchte, dann animiere ich jetzt ganz viele
ganz
Leute,
streamt
auf jeden Fall den Song.
Ja.
Ich glaube, wenn nur ich den streame, hilft das nicht, oder? Gibt es da nicht so eine Logik bei Spotify, dass die irgendwann sagt, na, das zählt nicht mehr?
Das könnte ich mir vorstellen, ja. Aber dann musst du dir ganz viele Accounts erstellen. Dann haben wir auch mehr Hörer, das ist gut.
Ah, okay, stimmt, ja, ist ein interessanter Hinweis. Genau, also wenn ich unbedingt, jetzt fällt mir gerade kein älterer Song ein, den ich unbedingt hören würden wollte. Doch, To the Gates of the Netherrealm würde ich gerne live hören.
Für welches Album hast du denn gestimmt, welches du am besten findest? Wir hatten ja neulich diese Umfrage.
Ja, ich glaube, ich habe für Beyond the Borders tatsächlich gestimmt.
Aha.
Aha, verdammte Axt. Nee, ich meine, das neue Album ist ja auch noch sehr neu, ne? Das ist ja, also, es ist ja ein Unterschied, ob du was schon 2 oder 3 Jahre kennst und vor dem Hintergrund sehr oft gehört hast, ne? Da weißt du ja, hat es Langzeitwirkung? Ich kann jetzt sagen, ich finde auch Oceans sehr gut, aber ich habe den Vergleich noch nicht. Also ich weiß, im direkten Vergleich mit Age of Steam, was ich ja noch länger kenne, gefiel mir Beyond the Borders eben ein Ticken besser. Und Stand jetzt würde ich auch immer noch sagen, dass mir Beyond the Borders ein Ticken besser gefällt als Oceans, aber vielleicht besteht es den Test der Zeit ja noch sehr viel besser. Also von daher, schauen wir mal. Und dann will ich einen Song von Age of Steam hören, ne? Total schizophren. Ja, kann man nicht erklären, sowas.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die Songs live ankommen werden. Und ich freue mich auf jeden Fall auch sehr auf diese Tour.
Ja, Land of Submarines habt ihr ja schon ausprobiert und ich glaube, der geht live gut ab, ne? Also da kann ich mich sehr bewusst dran erinnern ans Port of Power Festival. Da war die Stimmung schon recht gut, obwohl den Song ja eigentlich kaum jemand gekannt haben kann.
Richtig, den haben wir auch beim Epic Fest als erstes gespielt, zum ersten Mal dieses Jahr. Und da kam der auch schon sehr gut an.
Ja, also ist eure Erfolgsformel aufgegangen. Ich weiß noch, ich glaube, ich habe dir am Tag danach oder so geschrieben, ich habe jetzt verstanden, was du meinst damit, dass das neue Album ein bisschen anders sein wird. Und du hast, glaube ich, nur geantwortet, sehr gut. Also mit dem ja, Song stimmt. Hat man das direkt sehr gut erklärt. Jetzt müssen wir eine Sache natürlich mal erklären. Wenn wir hier ein wenig unkoordiniert heute wirken, liegt es daran, dass wir das Interview heute Morgen erst beschlossen haben. Und von daher ist das eine mal wieder der spontansten Sachen, die es so gibt. Ne? Also, aber vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Fand ich gut.
Ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet, leider.
Ja gut. Bereitest du dich sonst auf Interviews so richtig vor, so wie auf eine Klassenarbeit oder so?
Ja, nee. Ehrlich gesagt, ach nee. Also eigentlich ist alles wie immer.
Ja, aber es ist doch schön. Also, ich meine, darum geht es doch auch, oder? Also irgendjemand fragt jemanden was und derjenige soll ja darauf das antworten, was ihm in dem Moment einfällt. Es gibt ja nichts Langweiligeres, als wenn du, keine Ahnung, irgendwelche Interviews in Musikzeitschriften liest und denkst, ja, derjenige ist im Promo-Modus und hat den Text jetzt schon 50 Mal genauso runtergerattert. Ne? Das ist ja langweilig.
So ist es. So ist es tatsächlich. Ich habe jetzt auch ein paar Interviews für irgendwelche Zeitschriften schon gegeben und da kommen halt schon sehr oft dieselben Fragen. Da denke ich mir immer so, ah, jetzt muss ich diesen Text schon wieder schreiben.
Copy und Paste, ja.
Aber ich habe keine vorgefertigten Antworten.
Ist auf jeden Fall sehr gut. Dann ist alles ja noch sehr schön spontan. So.
Aber du musst heute noch ein zweites Interview machen, oder was?
Ja, ich muss gleich noch eine Folge für einen anderen Podcast aufnehmen, zu dem ich eingeladen worden bin. Und darum war das wirklich so nach dem Motto, oh, das wird zwar sportlich, aber ich möchte das auf jeden Fall machen. Und wenn Tristan das schon anbietet, dann muss ich natürlich das irgendwie hinkriegen. Und es hat auch wunderbar geklappt, muss ich sagen. Also von daher bin ich bis hierher sehr zufrieden und kann mich nur vielmals bedanken, dass du dich so kurzfristig dazu entschlossen hast.
Ja, gerne. Ja, ich hatte auf deine letzte Nachricht ja nicht mehr geantwortet. Das hatte ich vergessen. Und deswegen dachte ich so, oh, okay, lass einfach jetzt machen.
Ich habe schon gedacht, der ist bestimmt böse auf dich. Du hast ihn irgendwie verärgert. Der sieht, dass du für Beyond the Borders abgestimmt hast und hat jetzt gedacht, boah, mit dem rede ich gar nicht mehr.
Nee, keine Sorge.
Ich muss sagen, nach meinem wohlwollenden Review of Bleeding for Metal müsstest du ja eigentlich total begeistert gewesen sein.
Ja, ja.
Wie dem auch sei. Eine Sache, die ihr euch ja nicht nehmen lasst, sind auch klassische Zitate, die in eure Songs eingewoben werden. Zumindest auf dem letzten Album gab es das ja schon. Und jetzt auf dem neuen auch wieder im quasi Titeltrack Oceans of Eternity. Warum machst du das? Also was ist deine Motivation, irgendwelche Zitate von klassischen Komponisten in deine Komposition einfließen zu lassen?
Da könnte man jetzt natürlich sagen, weil es der Musik einen Hauch von Klasse verleiht.
Oder man könnte jetzt auch sagen, mir fällt nichts Eigenes ein. Nee, oder? Obwohl, das glaube ich nicht.
Nee, mir wird schon Eigenes einfallen, aber ich weiß nicht, ich finde klassische Musik einfach episch. Und ich finde, da gibt es halt sehr geile Songs. Songs sind es ja nicht. Aber ich weiß nicht, zum Beispiel Children of Bodom haben das ja auch sehr viel gemacht. Und das fand ich damals schon, als ich angefangen habe, Metal zu hören, hat mich das halt immer mega beeindruckt, wenn Bands sowas gemacht haben. Jetzt auch. Also Manowar zum Beispiel auch. Joey DiMaggio ist ja auch ein großer Wagner-Fan. Mhm. Und ja, für mich gehört das halt so ein bisschen auch zusammen. Ich finde, das muss man auch so ein bisschen, man muss ein bisschen auch würdigen, finde ich, die Klassik.
Auf jeden Fall. Und wen würdigst du in der neuen Komposition?
Also das Intro von Oceans ist ja von Händel, Sarabande. Sind natürlich nicht die erste Band, die das verwendet. Also ich glaube, die hatten auch schon mehrere, allein schon die Band von David hier in der Opera, die haben das ja auch schon verwendet. Leider. Vor uns auch schon. Aber es ist halt einfach episch. Was will man machen? Ich hatte halt dann irgendwie so ein Bild im Kopf, so ein bisschen Fluch der Karibik mäßig, halt so eine Seeschlacht. Oder wie so ein Kraken gerufen wird.
Kraken. Unleash the Kraken, ja.
Also irgendwas mit Kanonen auf jeden Fall.
Irgendwas mit Kanonen ist auch gut. Mit Guns und Drums.
Ne? Naja, und im Mittelteil? Im Mittelteil haben wir dann ja wieder was von Mozart, die 40. Symphonie. Das ist eine Anspielung tatsächlich auf Beyond the Borders, wo wir das ja auch schon hatten. Da allerdings war es ja ein Teil der Story. Am Ende von Beyond the Borders gibt es ja ein musikalisches Duell quasi zwischen dem Piratenkönig und dem einen Protagonisten. Und der eine spielt halt klassische Musik und der andere spielt Gitarre.
Ich erinnere mich, ja. The Great Escape.
Genau. Und das wollte ich gerne nochmal wieder aufgreifen. Einfach, ja, der Kontinuität halber.
Das ist doch eine sehr schöne Sache. Kontinuität.
Außerdem ist es halt einfach ein geiler Song.
Ja, gut, keine Frage. Ich mag klassische Musik auch immer mal wieder sehr gerne. Also alles fair. Habt ihr für eure Tour eigentlich irgendwelche besonderen Gimmicks geplant? Vielleicht habt ihr ja ein aufblasbares U-Boot auf der Bühne oder so. Weil ich kann mich erinnern, hier Twilight Force hatten mal so einen aufblasbaren Drachen, den sie ins Publikum geworfen haben.
Das darf ich dir leider nicht verraten.
Aha.
Das würde ja die Überraschung kaputt machen.
Ja, oder jetzt schreibst
du. Es sei denn, dieser Podcast erscheint erst in einem halben Jahr.
Nee, das tatsächlich nicht. Aber ich habe eher gedacht, jetzt schreibst du dir das heimlich auf und dann sagst du, Leute, ich habe voll die Idee. Wir haben ein aufblasbares U-Boot auf der Bühne für Land of Submarines und werfen das ins Publikum.
Aber ein bisschen Überraschungen müssen ja schon noch da sein.
Aber der Credit müsste dann auch an Mike gehen, weil er hat mir die Frage zugeschickt, muss ich an dieser Stelle gestehen.
Ja, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, ein aufblasbares U-Boot. Ich glaube, es würde nicht so gut funktionieren. Also, weil, wie soll das denn tauchen, wenn es aufblasbar ist?
Ach so, aber der aufblasbare Drache, der kann wirklich fliegen.
Ja, wenn man ihn mit Helium füllt, vielleicht.
Ja, wäre aber blöd, ne? In so einer Konzertlocation, die vielleicht eine hohe Halle hat, da kommt der Drache ja nicht mehr runter.
Ja, das stimmt. Vielleicht einen aufblasbaren Tintenfisch oder sowas.
Oh, Tintenfisch, ja, genau. Den Kraken, ein aufblasbarer Krake.
Kraken natürlich, ja.
Oder ein Wal. Kraken und ein Krokodil und die können dann so ein Battle machen.
Oder ein Hai.
Ein Wal. Ja, Hai. Ein Hai haben mal, vogelfrei haben mal ein Hai ins Publikum geworfen. Auf Wacken war das auf jeden Fall.
War schon ein Hai fände ich gut.
Magst du Haie?
Ja, die sind cool. Wer mag keine Haie?
Aber ihr habt noch keinen Song. Ja, aber ihr habt noch keinen Song über Haie, oder?
Aber in Land of Submarines kommen welche vor.
Ja, okay, aber
und Stachelrochen.
Wenn du Haie cool findest, musst du ja mal einen Song über Haie machen, weil hier bei
Stimmt.
Ach, wie heißt der Song? Wo hier die Mighty Seahorses ausreiten. Force Stimmt. of the Oceans Unite. Da sind ja immerhin die Seepferdchen drin. Da kannst du ja auch einen Song über die Mighty Sharks. Gibt es das nicht von Crimson Glory, Bloody Red Sharks?
Gibt es nicht von Victorious irgendwas mit Laser Sharks oder so?
Ich habe ein T-Shirt, wo Haie schon drauf sind, von Victorious, ja.
Genau. Ja. Ich habe das, glaube ich, auch. Deswegen,
da reiten die Ninjas drauf.
Ich glaube, die haben das schon gemacht.
Verdammt. Ich dachte, wir hätten jetzt hier voll die Mega-Idee für eure nächsten Alben ausgeklügelt. Leider nicht. Na, was soll's. Wenn ihr auf Tour seid, mal folgende Frage. Wie wärmst du deine Stimme auf? Machst du sowas überhaupt? Weil es gibt ja die einen, die sagen, du musst auf jeden Fall dich einsingen. Und dann hast du die anderen Sänger, die sagen, ach, ist doch alles Quatsch, das mache ich mit dem ersten Song.
Nein, wir machen auf jeden Fall immer eine Singübung, tatsächlich, backstage. Und dann singen wir auch zu viert und üben unsere Mehrstimmigkeiten. Das ist sehr wichtig für uns. Das machen wir vor jedem Auftritt. So eine Stunde vorher gehen wir dann einmal die ganzen Chöre so durch. Und ja, das ist dann quasi für mich die Aufwärmung.
Also nichts mit Sex und Drugs und Rock'n'Roll, sondern eher Disziplin und Zucht und Ordnung muss herrschen für einen professionellen Auftritt.
Ja, Chöre üben, Mehrstimmigkeiten, die Harmonien müssen sitzen.
Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, wenn so ein Harmoniegesang, wenn einer falsch drin ist, dann geht die Harmonie ja kaputt. Ne? Dann klingt das, glaube ich, nicht mehr wirklich schön.
Richtig. Also das mit den Drugs und so weiter, das kommt dann nach dem Gig.
Aber nicht, wenn ihr auf Tour seid, du musst doch am nächsten Tag fit sein.
Ja. Ich versuch's.
Weil so Ein-Tages-Festivals, da kann man das, glaube ich, ganz gut machen. Aber ich glaube, auf einer Tour ist generell Sex and Drugs and Rock'n'Roll nicht so. Also in der heutigen Zeit geht das, glaube ich, nicht mehr so einfach.
Ich habe mir das auch anders vorgestellt. Also bei der ersten
Tour. Wenn du das gewusst hättest, ne, wärst du gar nicht Musiker geworden.
Bei der ersten Tour war es schon ein bisschen kritisch nachher. Also so, ich glaube, nach dem sechsten Gig musste ich dann einen aussetzen, weil ich es, glaube ich, ein bisschen zu sehr übertrieben habe. Da musste Robin ja für einen Gig einspringen. Als Sänger. Am nächsten Tag ging es dann wieder. Aber auf der letzten Tour jetzt mit Serenity, da war es dann doch, ja, da hatte ich schon ein bisschen mehr Erfahrung und hab gemerkt, dass man es sich ein bisschen zurückhalten muss, wenn man halt jeden Tag eine Show spielt.
In homöopathischen Dosen feiern sozusagen.
Ja, aber bei der nächsten Tour sind ja nicht alle Gigs zusammenhängend, deswegen mal sehen. Aber wir müssen viel fahren, leider.
Ist das so? Also ich habe die Dates jetzt nicht so bewusst auf dem Schirm, aber ich weiß, ihr kommt in Bochum vorbei und zwar im Rockpalast. Und ich gehe zu 100% davon aus, dass ich gemeinsam mit Mike dort sein werde.
Sehr cool. Ja, die Tour geht ja insgesamt, glaube ich, tatsächlich so 4 Wochen lang, aber halt nicht am Stück. Es sind dann halt 4 Parts, quasi 4 Legs.
4 Legs. Oder wenn wir beim Kraken sind, 4 Arme.
Ja, genau.
Eine Tour in 4 Armen, klingt auch sehr gut.
Ja, aber insgesamt sind es halt trotzdem 13 Shows, also schon nicht wenig. Unsere größte bisher. Und es ist auch die erste Headliner-Tour von Victorious.
Ist das so? Weil ich weiß, nach dem ersten Port of Power haben sie zumindest eine Headliner-Show hier bei mir ums Eck in Düsseldorf gespielt. Aber ja, es war nur ein loses Konzert. Es war keine gesamte Tour.
Also ich meine, es ist deren erste Headliner-Tour. Habe ich so verstanden.
Kann sein. Aber darum soll es ja nicht gehen. Lass uns noch einmal zu eurem Album und zum Booklet kommen. Da habt ihr ja sehr schöne Fotos drin. Wie kriegt man denn solche Fotos hin? Weil das sieht ja schon alles sehr authentisch aus. Und ich meine, deinen Worten eben schon halb entnommen haben zu können, dass es wirklich in einer authentischen Location gemacht worden ist.
Ja, also das Video haben wir halt in einem tatsächlichen U-Boot gedreht. Und zwar im Museumshafen Wilhelmshaven. Das hat uns tatsächlich selber sehr überrascht, dass es geklappt hat. Wir haben halt mehrere U-Boote angefragt. Die meisten haben nicht geantwortet. Oder beziehungsweise.
Hey, wir sind eine Metalband. Wir wollen ein Video bei euch drehen. Oh Gott.
Also eins zum Beispiel aber haben wir angefragt. Die waren sehr begeistert von uns. Die haben sich die Musik angehört. Und dann hat irgendwie der Chef der gesamten maritimen Museumsvereine hat sich das angehört und meinte dann, ja, voll geile Musik. Aber wir können euch das leider nicht hier machen lassen, weil es war halt ein U-Boot, das tatsächlich im Zweiten Weltkrieg gefahren ist und wo halt auch Leute drin gestorben sind. Und das wollten sie dann halt nicht. Also das fanden sie dann halt ein bisschen makaber, dass wir dann so ein lustiges Video da drin drehen. Das Video, das U-Boot, wo wir es jetzt drin gedreht haben, das ist aus den 70ern. Also das war nicht wirklich im Krieg.
Ja, aber die Argumentation kann ich schon verstehen. Also das hätte schon einen komischen Beigeschmack, ne? Also
schon,
verstehe ich schon.
Ja. Ja, aber es war auf jeden Fall sehr aufregend. Vor allem, wenn man sich Wir haben ja so ein kleines Video gemacht, so ein kleines Making-of, wo man ein bisschen unsere Problematik sieht. Die größte Problematik war halt, wie kriegen wir das Schlagzeug da rein?
Ja.
Und Nico ist vorher da extra hingefahren und hat sich dieses U-Boot angeguckt und ist dann zu mir gekommen und hat mir Fotos gezeigt. Und dann meinte ich so, ja, Nico, hast du denn auch ausgemessen, ob deine Bassdrum durch die Luke durchpasst? Und so, ja, nee, das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber das wird schon bestimmt passen, weil die haben da zwei Luken und die andere Luke ist auch noch größer. Also das wird schon gehen. Und dann hat er nochmal die Museumsleiterin angeschrieben und gefragt, wie groß die Luke dann ist. Und die hat ihm das dann halt gesagt, die Maße. Und das hat irgendwie so gerade eben gepasst. Aber er war sehr optimistisch und hat es dann einfach... Und dann hat alles mitgenommen und dann haben wir halt versucht, das Ding da reinzustecken und es hat natürlich nicht gepasst. Also durch die große Luke hat es schon durchgepasst. Also die Bassdrum hat schon reingepasst, aber wir sind dann unten nicht weitergekommen, weil da so viele Rohre im Weg waren. Und dann, ja, mussten wir statt der Bassdrum eine Floor-Tom nehmen. Also die ist ja auch im Kessel quasi ein bisschen kleiner.
Und alle haben hinterher gefragt, was hat Nico für eine süße Bassdrum, ne?
Ja, also ich glaube, in dem Video fällt das jetzt nicht so auf. Aber ja, er spielt da auf einer Floor-Tom als Bassdrum. Ja, und als ich dann, als wir dann die Luke aufgemacht haben und da runtergestiegen sind, habe ich auch, das ist mir zuerst so ein bisschen mulmig geworden. Ich dachte so, Alter, jetzt hier mit diesem Koloss untertauchen, so ein paar hundert Meter tief, da hätte ich schon, ja, fände ich schon gruselig, weil es halt extrem beengt ist alles. Und wenn du denkst, so, ja, du kommst da jetzt erstmal nicht mehr raus, dann, ja, würde ich ungern machen. Aber es war mega das Coole.
Also
wir hatten dann ja auch diese Uniform, die, ja, die waren tatsächlich aus einem Marine-Shop hier in Hamburg. Na gut, die Kapitänsuniform nicht, aber die anderen. Also die waren schon original und das, ja, hat schon ziemlich cool angefühlt, in diesen Uniformen da dann rumzulaufen. Und das Museum hatte halt auch offen und die Leute sind dann nachher da reingekommen. Also wir hatten das für ein paar Stunden, war das abgesperrt für uns, dass wir das Video halt in Ruhe machen konnten, aber später waren wir noch nicht fertig, noch nicht ganz. Und dann wurde es halt geöffnet für die Besucher und die sind dann reingekommen und alle haben uns gefragt, gehört ihr hier zu? Singt ihr jetzt was für uns? Spielt ihr jetzt Theater für uns? Das war ziemlich nervig.
Spielt ihr Theater? Ja, wäre eure Gelegenheit gewesen. Hättet ihr so Promo-CDs dabei haben müssen, immer weitergeben.
Ja, da war es ja leider noch nicht fertig.
Ja, alte Promos, irgendwas, Werbematerial, einfach dabei haben.
Tja.
Geschäftsmann.
Ja, damit haben wir nicht gerechnet. Ja, und die Fotos, die haben wir eigentlich eher so als Spaß gemacht. Weil wir dachten, ja, okay, wenn wir schon mal da sind und die Kostüme haben, lass doch Fotos machen. Und wir wollten eigentlich auch, oder haben wir auch gemacht, Fotos mit unseren neuen Bühnenoutfits, weil wir haben ja jetzt neue Bühnenoutfits. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Damit haben wir dann auch Fotos gemacht in U-Boot, aber wir fanden die anderen halt besser. Also die mit den Uniformen, weil es halt besser gepasst hat.
Aber ihr geht nicht mit den Uniformen auf Tour dann. Ihr habt dann, wie du schon sagst, andere Bühnenoutfits.
Nein, nein. Nein, nein. Ja, ist auch meine Befürchtung, dass viele Leute das jetzt denken, dass wir live auch so aussehen, aber nee. Wir haben schon andere Outfits live.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es in dieser Kapitänsuniform, die du im Booklet anhast oder im Video, dass es bequem wäre, damit irgendwie 45 Minuten im prallen Scheinwerferlicht zu stehen und zu schwitzen. Also ich glaube nicht, dass man so Sachen besonders leicht in die Reinigung bekommt, oder? Also die kannst du ja nicht mal eben zu Hause in der Waschmaschine waschen.
Also ehrlich gesagt, das, was ich jetzt anhab, ich habe einen Mantel an. Und das ist okay, sehr unangenehm, kann ich sagen. Es wird sehr warm. Wir haben ja alle Mäntel. Ja, und der von David riecht auch nicht mehr so gut.
Smell Metal, ne?
Also man muss sie schon regelmäßig waschen.
Ihr bringt den Geruch des Meeres auch für die Nase mit.
Ja.
Also bei eurem Auftritt. Maritimes Erlebnis für alle Sinne.
Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass die Gigs nicht zusammenhängen bei der Tour. Da haben wir Zeit, die Klamotten zu waschen. Ich weiß auch nicht, wie zum Beispiel die Grainiles das machen. Die schwitzen ja auch ihre Kostüme da jeden Abend voll. Oder Victorious auch mit ihren Rüstungen.
Machen die denn so lange Tourneen dann, die Grail Knights? Machen die nicht auch eher so verschiedene Blöcke?
Na, machen sie ja jetzt gerade. Also beziehungsweise haben sie bis vor kurzem, die haben es ja jetzt ihre aktuelle Tour ja leider gerade abbrechen müssen.
Ich erinnere mich, ja, weil der arme Optimus sich irgendwie hat er sich verletzt, ne, am Knöchel, ja, oder so, glaube ich.
Ja. Ja, das, also es war ja schon eine lange Tour. Und damals mit uns, das war ja auch zusammenhängende Gigs hier mit Victorious. Da hatten wir zwei Bands, die so Kostüme hatten. Und, aber diesmal auch. Wir haben ja auch alle, Ian Gods haben ja auch Kostüme. Die bringen ja auch eine Garderobe mit. Zwei Bands auf dieser Tour bringen einfach einen eigenen Garderobenschrank mit.
Ja, warum nicht? Garderobenschrank. Klingt auch sehr gut. Garderobenschrank, immer dabei. Ja, wir biegen langsam aber sicher auf die Zielgerade ein, da wir ja, wie wir eben schon erörtert haben, heute nicht ganz so viel Zeit haben. Von daher gebietet ja eine Sache des Podcasts, eine Tradition, dass wir jetzt noch Songs in die Podcast-Playlist packen. Und da du ja damals, das ist über 2 Jahre her, mein allererster Gast warst, und da haben wir ja schon Songs von euren ersten 3 Alben damals in die Podcast-Playlist gepackt, bleiben wir jetzt natürlich beim aktuellen Album.
Oha.
Und ich würde dich dann bitten, zu dem Song nochmal irgendwas zu erzählen. Wir starten mit meinem persönlichen Lieblingssong, der, glaube ich, auch eine granatenstarke Single gewesen wäre. Raven in the Dark.
Ah, ja. Ja, auf jeden Fall auch einer meiner Lieblingssongs auf dem Album.
Einer von 11, ne?
Ja, einer von 11 Lieblingssongs. Ja, es sind sehr emotionaler Songs. Song, das ist so quasi der, ich sag mal, der emotionale Tiefpunkt des Albums, wo, also es ist der Song, man muss dazu sagen, die Reihenfolge der Songs auf dem Album sollte eigentlich eine andere sein.
Okay.
Und das haben wir dann aber geändert, weil ich fand, dass es den Flow des Albums zu sehr gebremst hat. Der Song sollte eigentlich, also Raven in the Dark, sollte eigentlich nach Turn of the Tide kommen. Also es gibt zuerst eine Schlacht und dann ist die Schlacht vorbei und dann sind alle ganz traurig. Ja. Und es geht halt um eine Person, die sich dann verloren fühlt. Quasi wie, ja, wie ein Rabe im Dunkeln, ne? Und das ist ein sehr poppiger Song, sage ich mal. Ich habe den Song auch eigentlich, als ich den geschrieben habe, hatte ich eher so im Hinterkopf, dass es echt so eine Female-Fronted-Band eher das singt. Also habe ich eigentlich gar nicht so an uns gedacht. Das kam dann erst im Nachhinein, dass ich dachte, ja, okay, kann ich ja eigentlich auch für uns nehmen.
Okay.
Und auch so ein bisschen am Anfang des Songs wollte ich auch so ein bisschen Linkin Park-Vibes drin haben, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das geklappt hat.
Also mich hat es eher an wirklich nicht ganz alte, aber so mittelalte Avantasia-Sachen erinnert, von der ganzen Stimmung her. Gar nicht so sehr an Female-Fronted-Sachen, muss ich gestehen.
Ja, ich bin halt auch keine Female, deswegen kommt das wahrscheinlich nicht so rüber.
Ja, du wolltest ja
auch, anders geklungen.
Du wolltest ja auch den Pete, ne? Du wolltest ja einen kratzigen Sänger, du wolltest ja keinen Eunuchen-Metal-Sänger haben.
Richtig. ja, ist auf jeden Fall ein Song, der einer der beliebtesten ist, was ich so gehört habe als Feedback bisher. Und viele haben tatsächlich sich auch gefragt, warum das keine Single war. Ja, also der Grund ist, weil die anderen bessere Singles waren, fand ich.
Ja, ist ja okay. Manchmal trifft man Entscheidungen ja auch im Moment, ne? Und hinterher weiß man nicht mehr genau, wie es zu dem Moment gekommen ist. Aber in dem Moment war es wahrscheinlich die richtige Entscheidung.
Ja, es ist schon, also es war schon alles durchdacht, ne? Aber trotzdem fragt man sich am Ende nachher manchmal, warum habe ich das gedacht?
Also es klang sehr logisch, was du vorhin erzählt hast. Also ich konnte es nachvollziehen.
Okay, gut. Ja, also der Song ist auf jeden Fall auch einer der Kandidaten für live natürlich, wenn die Leute den hören wollen. Was soll man machen?
Was soll man machen, ja. Und direkt danach.
Die sollen ja auch zufrieden da rausgehen.
Ja, natürlich. Und direkt danach kommt To the Realm of Gods. Und da hätte ich gedacht, der klingt wirklich so ein bisschen wie ältere Songs von euch. Der ist ein bisschen pompöser. Was kannst du uns dazu erzählen?
Also ich hätte jetzt eher gesagt, du sagst, der klingt wie Sabaton.
Nee, das finde ich tatsächlich gar nicht.
Okay, da bist du einer der wenigen.
Echt?
Also sehr viele Leute haben gesagt, der Song klingt nach Sabaton, ja.
Nee, find ich wirklich gar nicht. Mich erinnert das eher an,
interessant,
an Metal Opera Part 1, so von der Grundstimmung her. Weil ich
Sign of the Cross.
Ja, genau. Hätte ich jetzt gedacht.
Okay, gut.
Also Sabaton, nee, Sabaton hält, weil Sabaton packe ich in eine viel, vom Synthi-Sound in eine ganz andere Richtung. Also, aber ist jetzt nur meine Meinung. Vielleicht,
halt, vielleicht.
Ja, wenn man jetzt so dazu singen würde, würde es natürlich klingen wie Sabaton.
Ist ein bisschen so geplant als ein Sabaton-Song. Aber ja, also nur so ein bisschen. Als ein Hauch von Sabaton. Was kann man zu dem Song sagen? Er spielt in Ägypten. In diesem Song begeben sich die Helden zum Portal zur Götterwelt, was sich halt logischerweise im alten Ägypten befindet, im Tal der Könige. Und ich finde das ein bisschen witzig, weil das halt auch irgendwie eine Verknüpfung hat zu Aeon Gods, mit denen wir dann ja auf Tour sein werden.
Mhm.
Aber traurigerweise kein Gastauftritt vom Orchestermann. Das hätte doch gut gepasst.
Ja, theoretisch schon.
Es gibt auch ziemlich viele Parallelen zum Song Gates of the Netherrealm, finde ich.
Ja, durchaus.
Von Age of Steam?
Würde ich auch so sehen.
Von der Stimmung her. Und es gibt halt auch in der Mitte diesen, in Anführungszeichen, ägyptischen Part, wo wir damals ausführlich gesagt haben, wir wollen ein ägyptisches Instrument da drin haben. Und dann wusste Alex Chamber, was damit gemeint war.
Okay.
Weil er hat es ja hingekriegt. Und tatsächlich auch das Solo, was ich spiele, ist, glaube ich, fast das gleiche wie bei Gates of Netherrealm. Musst du mal drauf achten.
Okay, ich werde mal ganz genau drauf achten dann.
Das ist natürlich gewollt.
Das war mir jetzt klar, dass das nicht so im Studio auf einmal aufgefallen ist. Also, verdammt, warte mal, habe ich das nicht schon mal gespielt? Konnte ich mir jetzt schwer vorstellen, dass es so sein könnte.
Ja. Irgendwann verliert man ja den Überblick über das, was man alles schon so geschrieben hat.
Ja.
Dieses Jahr ist mir auch ein Song zum ersten Mal, habe ich seit langem mal wieder einen Song von Twilight Theater, von Drifting into Insanity Album gehört, wo ich vergessen hatte, dass ich den geschrieben hatte.
Du hast vergessen, dass du einen Song geschrieben hast. Okay. Das ist schon interessant.
Ja.
Welcher war es denn?
Guck mal, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der heißt. In the Realms of Memories.
Ah, far away from space and time, in the corners of my mind.
Ja, genau.
Ja, guck mal, ich kenne den. Der ist von dir.
Ja, hatte ich vergessen, dass es den gibt. Aber ich war positiv überrascht.
Hast du irgendwo gehört, ne? Wurde dir vorgeschlagen, hast gedacht, mein Gott, von wem ist die Nummer denn? Ach, von mir. Oh, okay. Das erklärt, warum ich sie mag.
Ja, ich hatte überlegt, was man noch spielen kann, weil wir ja den Gig hatten, wo wir ein bisschen mehr Spielzeit hatten. Und dann habe ich mir einfach alles durchgehört und habe dann gesehen, ach, den habe ich auch noch. Okay, gut.
Ja, ist ja schön, ne, wenn man seine eigene Vergangenheit nochmal wiederentdecken kann. Ist doch eigentlich eine schöne Angelegenheit. Und jetzt machen wir es gemein. Jetzt darfst du noch einen Song von eurem neuen Album empfehlen. Die beiden haben wir jetzt schon. Welchen Song würdest du jetzt den Leuten noch empfehlen und warum?
Ich würde auf jeden Fall Back to the Sea empfehlen. Der Opener vom Album. Es ist auch einer der schnelleren, der mehr so in Richtung Luca Turilli geht, würde ich sagen. Also Luca Turilli war ein großer Einfluss bei dem Song auf jeden Fall. Natürlich auch Halloween. Es hat natürlich auch ein bisschen Eagle Fly Free Vibes, wenn man drauf achtet. Und ich finde halt diesen Orchesterteil in der Mitte auch genial, wenn ich das so sagen darf. Ich habe ihn zwar selbst geschrieben, aber ich finde ihn trotzdem genial. Und da gibt es auch ein kleines Zitat an Rhapsody. An ein Rhapsody-Solo, Solo-Interlude, sagen wir mal so. Hat bisher noch niemand angesprochen, was mich wundert. Okay. was schon ziemlich offensichtlich ist. Es ist auf jeden Fall auch ein, in Anführungszeichen, Happy-Metal-Song, würde ich sagen.
Ja, kann man, glaube ich, ja, so sagen.
Aber sehr, ja, ein sehr mitreißender Song, finde ich. Sehr motivierend, sehr belebend. Ein gute Laune-Song, aber episch.
Das auf jeden Fall. Und jetzt, ich weiß nicht, ob du dich noch dunkel dran erinnern kannst, kommt die Frage, was kannst du den Leuten denn noch empfehlen an Sachen, die jetzt nicht von dir sind, sondern zum Beispiel an aktueller Musik, die dir nicht mehr aus dem Ohr geht, so an ein bis zwei Songs, wo du sagst, Leute, wenn ihr Terra Atlantica fertig gehört habt, müsst ihr direkt auch noch unbedingt mal das hier hören.
Also was ich auf jeden Fall empfehlen kann den Leuten, ist die Band Shadow Strike.
Mhm.
Ja, die sind aus USA und die haben wir kennengelernt, persönlich, auf dem Epic Fest dieses Jahr. Ja, und das sind coole Leute. Also da kann ich eigentlich die komplette Diskografie empfehlen. Hört euch das mal an, wenn ihr das noch nicht gehört habt. Und was kann ich noch empfehlen? Ja, also zum Beispiel Induction haben gute neue Songs, muss ich sagen. Die bringen auch nächstes Jahr ein neues Album raus, falls ihr es noch nicht wusstest.
Doch, wusste ich ja. Weil sie ja das, was sie schon aufgenommen hatten, komplett in die Tonne getreten haben, weil sie das ja noch mit dem guten Craig gemacht haben und jetzt mit ihrem neuen Sänger alles nochmal neu machen.
Richtig, also nicht komplett in die Tonne getreten. Sie haben ja nur den Gesang nochmal neu aufgenommen. Da singe ich übrigens auch mit.
Ich erinnere mich, das hast du mir schon mal erzählt, genau.
In den Chören. Und wo wir schon mal dabei sind, empfehle ich natürlich auch Ion Gods, wo ich auch mitsinge in den Chören.
Gibt es dann ein Feature auf der Tour?
Ich denke nicht. Dafür habe ich gleich keine Zeit dann. Ich bin ja auch nur in den Chören. Also, wir sind alle eigentlich da drin. Na gut, alle nicht, aber ich, Nico und David sind drin. Und dann kommt ja nächstes Jahr auch das neue Album von Victorious. Da bin ich auch in den Chören.
Meine Güte, nee. Man könnte glauben, ihr kennt euch alle.
Ja, komisch, oder? Alles eine Familie.
Eine glückliche, große Power-Metal-Familie. Das klingt doch sehr schön. Ja, damit sind wir tatsächlich am Ende dieser sehr spontanen Interview-Session angekommen. Ich bedanke mich, dass du dich heute dazu gemeldet hast. Und das kennst du, glaube ich, auch noch. Das letzte Wort gehört dem Gast. Das heißt, du darfst die Hörer jetzt gerne verabschieden in den Tag, die Nacht oder weiß der Geier, wann die sich Podcasts anhören. Gerne mit irgendeinem Zitat, vielleicht ja vom neuen Album. Ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle und sage vielen Dank, Tristan, dass du zum dritten Mal mittlerweile hier Rede und Antwort gestanden hast. Und jetzt gehört die Bühne dir. Was kannst du den Leuten noch mitgeben?
Ja, vielen Dank, Markus, dass ich mal wieder dabei sein durfte. Es hat mich sehr gefreut. Ich kann den Leuten nur wärmstens empfehlen, sich unser neues Album Oceans anzuhören, falls sie es noch nicht gemacht haben. Und uns natürlich zu unterstützen, wie es nur geht. Kauft unser Album, kauft unsere Schallplatte, kauft unser Merch. Oder kommt einfach nur zu unseren Shows und singt mit. Denn es gibt nichts, was einen auf der Bühne mehr motiviert, als wenn das Publikum mitsingt. Und man merkt, dass das Publikum Spaß hat. Genau wie es andersrum auch funktioniert. Wie das Publikum Spaß hat, wenn die Leute auf der Bühne Spaß haben. Und dann haben am Ende alle Spaß. Und das wünsche ich mir für unsere Tour. Und das wünsche ich mir für uns alle.
So sei es.
So.
Vielen Dank.
Jetzt versuche ich an ein cooles Zitat zu denken aus dem Album, aber mir fällt spontan nichts ein. Poseidon will ride on. Metal on.
Poseidon will ride on. Metal on. Hallo?
Bist du noch da? Da hat's kurz gepiept.
Ja, ich weiß nicht warum, aber eigentlich bin ich noch da. Aber du warst auf einmal mir auch weg.
Okay, komisch. Aber ich vielleicht. Warte, ich guck mal kurz. Nö, hier ist keine Warnung. Wieso stelle ich das überhaupt dahin? Ich habe mein Handy ans Fenster gestellt, weil ich dachte, ich habe einen besseren Empfang, aber ich mache ja über, das geht ja über WLAN, das ist ja Quatsch.
Ein Fenster ist immer besseres WLAN. Yeah. Weil du das WLAN vom Nachbarn missbrauchst, oder?
Wenn ich telefoniere, muss ich echt ans Fenster gehen. Hier ist voll schlechtes Netz.
Ach, du Heilige.
Ja.